So, ja, herzlich willkommen auch von mir. Freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich sehr, Ludwig, dass du heute Morgen da bist und dass wir gemeinsam auch hier einen Gottesdienst haben zum Thema Taufe. Und ja, wir haben schon das Abendmahl gehabt und Taufe, das sind so die zwei Sakramente, gerade vom evangelischen Bereich Taufe und Abendmahl. Was bedeutet das? Das sind heilige Handlungen. Das geht hierbei nicht nur um Brot und Traubensaft oder um Taufe von Untertauchen, sondern hierbei geht es um zu verstehen, dass hinter der Symbolik eine Wahrheit ist, die unser Inneres umformen kann, die Kraft hat, unser Inneres umzuformen, wenn wir sie mit Gott verbinden. Und darum geht es bei diesen heiligen Handlungen. Taufe, immer ein Grund zur Freude. Und ja, ich freue mich sehr. Gibt es noch jemanden, der außer mir eine Bibel dabei hat? Dann brauche ich noch jemanden, der einen Text liest, nämlich Lukas 8, Vers 20. Wer macht es gleich? Ich sag dann Bescheid. Ja, Urs, klasse. Ich möchte mit einem Bibeltext starten, und zwar die Taufe von Jesus. Wir finden den Text in Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Und wir waren vor 14 Tagen in Israel und irgendwie ist es für mich immer noch präsent. Da sehe ich noch den Jordan vor mir und diese Hügelgelände vom Golan und ja, auch diesen Berg der Seligpreisung. Alles das umrahmt den See Genezareth. Und ja, wir wollen uns heute einfach darauf konzentrieren, was sagt denn die Bibel zum Thema Taufe? Und ich möchte jeden von euch mitnehmen in den Text und in das Geschehen, wie das damals war. Und aus dieser Präsenz, was an Christus passiert ist, auch für uns, für unseren Alltag, für deinen Alltag, Ludwig, das herauszunehmen, worauf es Gott ankommt. Und da gilt es darum, dass jeder auch auf sein Herz hört. Weil wir haben hier nicht eine Pauschalität Gottes nach dem Motto One size fits all, sondern ich glaube, dass eine persönliche Ausprägung für dein Leben du anhand dieses Textes entdecken kannst. Das gilt für dich, Ludwig, und auch noch für Uta, die wir ja im Jordan getauft haben. Hör auch noch mal ganz besonders zu, ob nicht einige Fragen gerade auch für dich Licht bringen. Nämlich das ist das, was das Wort Gottes für unseren Alltag auch bringen soll. Matthäus 13, Vers 13. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Und er blieb 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Das ist noch zwei Verse aus Markus. Das gehört unbedingt mit dazu, wenn wir die Rahmenhandlung auch im Gesamtkontext richtig verstehen wollen. Anhand des Lebens von Jesus können wir wahrnehmen, wie auch unser Lebensweg von Gott her sein kann. Indem wir das bedenken, was mit Jesus Christus passiert ist, können wir Scheibchen für Scheibchen entdecken, aha, das möchte Gott von mir. Und das kommt aus dem Inneren eines jeden einzelnen Menschen, der sich danach ausstreckt, ich möchte in der Verbindung mit Gott leben, immer freiwillig. Die Taufe von Jesus ist also ein Vorbild, dem wir nachahmen sollen. Christus sollen wir vor Augen haben, so heißt es in einem anderen Bibeltext, und ihm nachfolgen. Von seinem Lebensstil gilt es zu lernen. Lernet von mir, dann werdet ihr Ruhe, Frieden finden für eure Seelen. Wir leben in einer Zeit, und das sehen wir in den Nachrichten, dass viele unruhig sind, Unruhe haben. Das kennzeichnet unsere Zeit. Ja, und Jesus sagt, es gibt einen Frieden, den wir empfangen, wenn wir von Christus lernen. Und da sollen wir auf das Wirken des Geistes Gottes, da wo du diese göttliche Atmosphäre des Friedens, der Wahrheit und der Liebe entdeckst, da wirkt der Geist Gottes und von ihm gilt es zu lernen. Von ihm sollen wir hören und das sollen wir vor unserem inneren Auge haben. Ja. Christus, so bitte ich dich, dass du diesen Bibeltext vor unserem Inneren transparent machst, dass wir dich erkennen und auch unseren Lebensstil und unsere Fragen nochmal im Licht deiner Taufe betrachten und wahrnehmen, wie du uns führen möchtest. Amen. Ja, höre also mit dem Herzen zu. Wenn wir jetzt schon den ersten Satz lesen, dann fällt was auf. Die Israelreisenden, sorry für die, die nicht in Israel waren, aber es ist für mich noch sehr präsent. Habt ihr vor Augen Nazareth, so diese Stadt auf diesem Hügel, das geht so schräg hoch, die ganze Stadt. Und Jesus kam aus Galiläa. Er wohnte in Nazareth. Da ist er aufgewachsen. Und Jesus kam aus Galiläa an den Jordan. Das sind etliche Kilometer. Wir können uns das auch eben auf der Karte anschauen. Hier haben wir Nazareth. Und ja, Jesus kam von Nazareth zur Taufe, die war da. Also nicht da, wo wir getauft haben. Aber er kam dann an den Jordan. Er verließ den Ort, wo er aufgewachsen war. Er verließ so diese ganze vertraute Atmosphäre. Da, wo man aufwächst, da ist Familie, da ist vielleicht auch Großfamilie, zumindest zur Zeit von Jesus war das so. Ja, die kannten sich alle. Im Dorf, das war ja nicht so groß, wie auch heute Nazareth ist, ja, aber Jesus verließ diese vertraute Atmosphäre. Die Versorgung, das Getragenwerden durch die Familie. Da gibt es so Regeln in den Familien. Manche sind ausgesprochen, manche sind geheim, aber man kennt sie und dann weiß man sich zu verhalten. Ja, da gibt es Ordnungen, Pflichten. Und da gab es ja auch die Zeit der Erziehung. Jesus wurde in Nazareth erzogen, ja, von seinen Eltern, aber eben auch im Verwandtschaftskreis. Das war zu Ende. Ist Jesus weggelaufen? Nein, Jesus ist nicht weggelaufen. Manche laufen ja von zu Hause weg, weil die ganze Geschichte ist ihnen zu eng. Darum geht es hier nicht bei dem Text, sondern für Jesus ging eine Zeit zu Ende. Nämlich die Zeit in dieser schnuckeligen Atmosphäre, alles ist geregelt. Es gibt ganz wenig Überraschungen. Ja, er wohnte in Nazareth in Galiläa, aber er verließ Nazareth. Und ihr könnt sehen, dass er danach in Kapernaum am See Genezareth seinen Hauptsitz hatte. Dort, wo wir auch geguckt haben, in Kapernaum, im Haus des Petrus, dort war aller Wahrscheinlichkeit nach der Anlaufpunkt von Jesus, der allerdings auch drumherum viel unterwegs war. Für Jesus war das nicht, dass er jetzt noch etwas Bequemeres suchte, sondern, das werden wir gleich sehen, er hatte ein Ziel vor Augen. Das war kein Weglaufen, aber das war der Weg zu einem Ziel, was viel mehr Härte und viel mehr Verantwortung mit sich brachte, als das, wie er bisher lebte. Ich meine, das war auch schon nicht wenig. Er hatte wahrscheinlich die Schreinerei seines Vaters übernommen, von dem die Bibel nichts mehr berichtet ab diesem Zeitpunkt. Ja, wir wissen also nicht, was mit Josef passiert ist. Wir wissen nur, dass Jesus eben auch als Handwerker, als Schreiner ausgebildet war. Ja, wenn man zu Hause bleibt, dann ist es sicherlich vielleicht nicht immer einfach, aber es geht einem halbwegs gut und alles ist relativ sicher und überschaubar. Hört zu, ich meine nicht, dass man zwingend immer wegziehen muss. Aber die Frage ist, hängt mein Herz an den Sicherheiten des Zuhauses? Es geht ums Herz und nicht um die Lokalität. Ja, das ist mir nochmal wichtig, vielleicht beim Zuhören. Also du musst jetzt nicht viele tausend Kilometer zwischen dir und deinen Eltern schaffen, sondern die Frage ist, hörst du, was Gottes Absicht für dein Leben ist und folgst du der Absicht Gottes? Das ist das, was wir aus dem Text von Jesus und wenn du die Evangelien liest, wirst du das weiter feststellen. Jesus suchte nicht Bequemlichkeit, sondern er verließ diese vertraute Umgebung und schloss sich einer Bewegung an, die für die Erneuerung von Israel, von der Gesellschaft in Israel unterwegs war. Was mag Familie und Verwandtschaft gedacht und gesagt haben? Dazu lesen wir mal Lukas 8, Vers 20, Urs.
Man richtete Jesus aus, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus und wollen mit dir reden. Aber Jesus antwortete, meine Mutter und meine Geschwister, das sind alle, die Gottes Botschaft hören und danach leben.
Ja, Bibelausleger sagen, da waren auch die Sippenchefs dabei, weil man hatte durchaus erkannt, dass Jesus ein inspirierter Mensch war. Denn sie hatten ihn ja schon in der Synagoge in Nazareth gehört und jetzt machte er sich auf den Weg und verließ Nazareth. Und da sagten sie, hey Jesus, komm mal lieber wieder zurück hier bei uns. Da hast du einen ganz sicheren Ort und da findest du auch immer wieder mal ein bisschen Platz, wo du auch sicherlich von deinen Überzeugungen sprechen kannst. Jesus folgte dieser Aufforderung nicht, sondern er blieb bei dem Weg, den er für sich von Gott her erkannt hatte. Er ging weg von Nazareth. Es geht dabei nicht um einen harten Bruch, sondern um ein integriertes Handeln. Er nahm die Sicherheit der Familie mit und war reif geworden, um auch sich dem Leben zu stellen. Und zwar einem Leben, was für ihn mit sehr viel Konflikten verbunden war. Aber er wich dem nicht aus. Er entschied sich, dieser Aufbruchsbewegung am Jordan sich anzuschließen. Er entschied sich für einen Weg, den Gott ihm zeigen würde. Welchen Weg hätte er gehen können? Was denkt ihr? Er war ja jetzt ausgebildeter Schreiner. Was hätte er denn so machen können? Vielleicht führen wir uns das einmal vor Augen. was für Möglichkeiten gab es denn so? Ich meine, der dachte ja auch darüber nach, was mache ich denn mit meinem angebrochenen Leben? Und vielleicht fragst du dich das auch, was hätte Jesus machen können? Gucken wir doch einfach mal hin. Was gab es denn für Möglichkeiten damals in Galiläa und drumherum? Vielleicht noch eine ganz andere Richtung. Was denkt ihr? Es gab damals nur mal so 150 Berufe. Wir dürfen nicht meinen, dass die im Prinzip alle Bauer und Schreiner waren. Nee, das waren sie nicht. Da gab es schon eine Menge mehr. Habt ihr eine Idee? Wie bitte? Bader. Genau. Weiß ich nicht, ob es das damals schon gab. Das kenne ich vom Mittelalter, aber ob es das damals gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten die Römer natürlich ihre Thermen und du hättest auch Bademeister in den Thermen werden können, wenn du das vielleicht meinst. Ja, vielleicht gab es hier und da diesen Job. Davon gab es nicht allzu viele, aber mag ja sein. Keine Ahnung. Ja, was haben wir noch so? Selbstständig. Ja, ich denke, er hatte sie schon übernommen. Er hätte sagen können, ja, ich mache noch ein paar Filialen, ne? Nazareth, Sepphoris, ja, und dann können wir noch, machen wir so eine Schreinerei, verschiedene Schreinereien, ja. Er hätte auch durchaus in die Richtung Priester werden können. So Richtung Jerusalem, Inspiration hatte er, das kannte man von der ersten Predigt in der Synagoge von Nazareth. Wir haben sie ja besucht, zumindest das, was da drüber gebaut war. Ja, Priester in Jerusalem. Damit kann man auch sehr viel bewirken. Jesus wollte ja was wirken. Ja, kam für ihn nicht in Frage. Was noch? Fischer. Genau, wir schulen um. Wir, statt Schreiner, gehen wir in die Fischerei, hatte auch Perspektive, der See Genezareth, da gab es eine Menge Fische und da gab es auch erfolgreiche Geschäfte. Ja? Mhm. Heiraten und Familie gründen, klar. Ja, ja auch. Schiffsbau, genau. Ja, natürlich, runter nach Kapernaum, Schiffsbau für die Fischer, auch eine Möglichkeit. Also wir sehen, wenn wir uns mit dem Bibeltext befassen, dann ist das nicht nur, das war halt so. Nein, nein, Jesus hatte durchaus Optionen noch für sich selbst. Und das stellt sich auch für uns die Frage, welchen Weg möchtest du gehen? Mit welchen Menschen ging Jesus Beziehungen ein und welche Beziehungen reduzierte er? Wenn wir uns den Bibeltext anschauen, dann wählt Jesus den Lebensstil eines Propheten. Welchen Lebensstil wählst du? Es ist wichtig, dass wir verstehen, was ist Gottes Absicht mit unserem Leben. Nach der Taufe wurde Jesus, so haben wir auch den Text gelesen, in die Wüste geführt. Die Bewährung in Wüstenzeiten ist nötig, bevor er zu den Menschen zurückkehrt und dort das Werk der Erlösung und Befreiung vollbringt. Jesus gibt sein Leben für das Leid und die Schuld der Menschen. Er fastet 40 Tage in der Wüste, so berichtet die Bibel, und er lernt die Wüste gründlich kennen, den Ort der Versuchung und der Offenbarung. Den Ort des Schweigens, wo ein Mensch dem verborgenen Gott begegnen kann. Dort bewährte er sich in der Prüfung und der Versuchung. Denn der Teufel versuchte ihn mit Bibeltexten in falscher Interpretation. Auch damit werden wir zu tun haben. Du als Christ, der du Christus nachfolgen willst, wirst es feststellen, dass man Bibeltexte, dass du Bibeltexte hörst, die falsch interpretiert werden. Bewähre dich in der Versuchung, dass du die Bibel richtig verstehst. Welchen Lebensweg hat Gott für dich? Oft orientieren wir uns an dem, was andere uns vorschlagen oder so, wie das eben in unserer Umgebung ist. Jesus hätte ja auch Schriftgelehrter werden können oder Bauer. wie andere junge Männer seiner Zeit. Weiter als Schreiner mit eigener Werkstatt. In welches gesellschaftliche Umfeld hat Gott dich gerufen? Was ist das gesellschaftliche Niveau, auf dem du leben sollst? All das kommt aus unserem Inneren. Kennst du deine göttliche Berufung und wie zeigst das sich im Alltag? In welcher Versuchung hast du dich bewährt? Es gibt ja so eine Satire, mit Versuchung habe ich kein Problem. Ich gebe immer sofort nach. Ja, das ist damit nicht gemeint. In welcher Versuchung hast du dich bewährt? Ist deine Gottesverbindung so solide, dass du gesund mit der Bibel umgehst? Bist du geübt in Verzicht und Einsamkeit? Ganz schnell hier in Deutschland ist es doch so, dass wir uns orientieren am Wohlstand der Nachbarschaft und wir fühlen uns schon ganz schnell benachteiligt, wenn wir keinen Porsche fahren und der Nachbar sich eben den grad anschafft. Der Weg Gottes hat durchaus auch mit Verzicht und Leid um der Wahrheit willen zu tun. In der Bibel heißt es, in der Welt sind wir nicht von der Welt. Und so gilt es da nochmal, sich diesen Fragen zu stellen. Wie möchtest du denn leben? Du, Ludwig? Oder Uta, wie möchtest du leben? Oder auch wir alle? Diese Frage dürfen wir uns auch immer wieder zwischendurch stellen, während unseres Lebens. Ist das noch zukunftsfähig? Gehen wir weiter diesen Weg oder wie möchten wir es tun? Vielleicht erinnert ihr euch, wir waren in Nazareth bei einer Kommunität. Und zwar, das ist vom Charles Foucault. Charles Foucault lebte um die Jahrhundertwende, ist geboren Ende 1858, glaube ich, etwa, und starb 1916. Im Deutschen wird er inzwischen genannt Bruder Karl von Jesus. Schauen wir uns mal sein Leben an. Das war ja nicht zufällig, dass wir da eine Andacht und auch ein Abendmahl gefeiert haben. Der älteste Sohn einer der reichsten Familien war Charles Foucault. Er wurde, und jetzt hört mal gut zu, ihr Lieben, er wurde wegen Faulheit und asozialem Benehmen von der Schule verwiesen. Die Militärausbildung bestand er als einer der schlechtesten. Er erhielt in 2 Jahren 45 Strafen wegen Ungehorsams, Faulheit und Nachlässigkeit. Er verprasste in wenigen Jahren sein gesamtes Erbe. Das waren 840.000 Golddukaten. Man kann nur ahnen, wie viele Millionen das in unserer heutigen Zeit gewesen sind. Er brauchte dafür ganz wenige Jahre. Er verprasste es mit Frauen, Alkohol und Essen. Aber dann passiert etwas. Er ist damals 27, denke ich, etwa 26, 27 und er begegnet tiefgläubigen Muslims, die 5-mal am Tag niederknien. Und in ihm steigt aus dem Inneren die Frage auf, gibt es Gott oder ist das alles völliger Quatsch? Gibt es Gott? Und dann wird er zurückgeführt zu seiner Familie nach Paris. Und dort im Kontext seiner Familie geht er dann wieder zur Kirche. Und dann steigt in ihm ein Gebet von einem Satz auf. Mein Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen. An sich hatte er mit 15 mit dem Glauben an Gott schon längst abgeschlossen. Aber als er dann Ende 20 war, stieg das wieder in ihm auf. Mein Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Und dann mit 18 begegnete ihm Gott und er legte eine Generalbeichte ab. Sein Leben nahm eine krasse Wende. Und er schloss sich dann nach einiger Zeit einem Kloster an bei den Trappisten. Das ist einer der asketischsten Orden in der katholischen Kirche. Und nach wenigen Monaten beklagte er sich beim dortigen Abt, dass das Leben im Kloster ihm nicht hart genug sei. Am 2. Februar 97 verließ er dann das Kloster und lebte unter ärmlichsten Verhältnissen etliche Jahre bei den Klarissen in Nazareth und dann in Jerusalem. Sein Lebensziel war die Gründung von kleinen Gemeinschaften, die Jesus Christus nachfolgen und die Gesellschaft positiv beeinflussen. 1916 wurde er von Räubern, die ihn gefangen nahmen, im Rahmen des Ersten Weltkriegs dann erschossen. Völlig sinnlos, weil man konnte bei ihm nichts finden. Er lebte ein Leben in fast völliger Armut und er hatte unterm Strich gar nichts. Ja, so verwandelt eine Gottesbegegnung Menschen. Und wir waren eben an diesem Ort, wo auch dieser Mann eine Zeit seines Lebens verbracht hat. Für welchen Lebensstil? Was ist dein Auftrag? Warum bist du in dieser Welt? Das ist wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen, weil daraus beantwortet sich ganz viel an Lebenskraft und Energie, wenn wir uns dann in diese Richtung bewegen. Nachdem Jesus dann dem Versucher in Weisheit geantwortet hatte, kam Christus aus der Wüste heraus und die Bibel sagt, reich an Kraft und göttlicher Weisheit. Er hatte ein gesundes Bild von Gott und er wählte den Weg des Propheten. Der Prophet Elia wird eine Bedeutung für Jesus Christus und seinen Lebensstil gehabt haben. Schon nach wenigen Tagen wurde deutlich, dass das zu Konflikten führt. Es machte die Mächtigen zornig und bald bedrohte man Christus, er soll schweigen. Ja. Jesus beginnt dann auch eine Verbindung mit etlichen Männern und Frauen, auch das ist ganz besonders. Er lebte und zeigte an seinem Lebensstil etwas anderes als das, was üblich war. Er gründete eine Jüngerschaftsbeziehung von Männern und Frauen, die ihr Leben unter Gottes Führung stellen und wollte mit dazu beitragen, eine Gesellschaftsordnung, wo Menschen auf Augenhöhe miteinander sind. Das war damals für Frauen undenkbar, aber bei Jesus kamen Frauen auf Augenhöhe. Das war besonders und das machte in einer männerorientierten Gesellschaft, ja, gab das Konflikte. Und Jesus stellte sich diesen Konflikten. Schauen wir uns nochmal den Bibeltext an. Warum lässt Jesus sich taufen? Johannes wehrte sich ja zunächst dagegen. Aber Jesus antwortet ihm, es ist richtig so, wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit von uns fordert. Was heißt das? Die Taufe von Johannes war eigentlich eine Taufe zur Sündenvergebung, aber das brauchte Jesus nicht, das hatte er nicht nötig. Jesus sagt dem Johannes, es ist Gottes Wille, dass er getauft wird, nicht um der Sünden willen, sondern als einen Akt der Hingabe und des Zeichens, ich möchte mit Gott leben. Das ist mit diesem Hinweis auf die Gerechtigkeit Gottes gemeint. Christus ging es um die Beziehung zu Gott. Ich möchte gemäß der Absicht Gottes leben. Und so haben wir auch heute eine Taufe, wo es um die Absicht Gottes geht und nicht um die Sündenvergebung. Die geschieht, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht, so heißt es in 1. Johannes 1. Vers 8 und 9, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von allem Bösen. Also ist die Taufe ein Symbol des Bekenntnisses, mein Leben gehört Gott. Und in diesem Sinne wurde auch Christus getauft, nicht zur Sündenvergebung. Was wird an der Taufe noch deutlich? Das ist der dritte Punkt. Den finden wir in Vers 17. Aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich meine Freude. Und das ist so wichtig. Jeder Mensch hat Eltern, aber hier bei der Taufe passiert noch etwas ganz Besonderes. Jesus wird adoptiert. Jesus wird adoptiert. Gott selbst adoptiert ihn. Dies ist mein geliebter Sohn und du darfst es für dich auch nehmen. Du bist meine geliebte Tochter. Nimm das noch mit von diesem Gottesdienst, wenn du in deinen Alltag gehst, dass Gott dir seine Liebe zuspricht. Dies ist mein geliebter Sohn. Eltern sind ja begrenzt und die Liebe der Eltern reicht manchmal nur bis zu einem gewissen Punkt. Diese Stimme Gottes in unserem Inneren, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Da brauchst du keinen Selbstzweifel mehr zu haben, keine Minderwertigkeit, keine Selbstablehnung und auch keine innere Vereinsamung. Du bist geliebt von Gott. Das sagt dir Gottes Wort. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott ganz einfach Ja zu dir als Mensch sagt. Weil er dich mag. Weil er dich gewollt hat. Und die Kraft der göttlichen Liebe ist Jesus befähigt, bei den Menschen zu arbeiten, trotz der ganzen Konflikte, die ihm begegneten. Und das ist der gleiche Gott, von dem im Alten Testament steht: Ich bin der Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und genau das war auch der Auftrag von Jesus. Menschen aus innerer Versklavung, die es damals gab, durch das religiöse System der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Priester in Jerusalem, durch Unterdrückung von römischen Machtstrukturen und des Wirtschaftssystems, was damals herrschte, Menschen in innere Freiheit zu führen, nämlich aus dem Geist Gottes zu leben und zu arbeiten. Und so möchte ich schließen mit der Frage an dich: Was ist denn deine Lebensaufgabe, deine Bestimmung? Einerseits musst du sicher deinen Körper ernähren, aber wo kannst du darüber hinaus noch deutlich machen, was Gottes Absicht ist? Nämlich ein Leben aus der Liebe Gottes, mit der Wahrheit und innerer Freiheit zu führen und dich nicht zu versklaven lassen vom Wirtschaftssystem, von Machtstrukturen und von religiösen Zwängen. Das ist die Botschaft von Christus. Dafür ist Christus aufgestanden. Ja, zugegeben musste er nach 3 Jahren des Predigens und des Vorlebens damit mit seinem Leben bezahlen. Auch uns wird das einen Preis kosten, weil sich dem Machtsystem, was andere unterdrückt, nicht unterzuordnen, wird auch in unserer Zeit vielleicht zu Leid und Entbehrung führen, aber es ist allemal wert. Und die Bibel, so wie ich sie verstehe, sagt uns, das lohnt sich, auch am Arbeitsplatz, in der Familie, nochmal zu hören und zu fragen, was ist zukunftsfähig? Was möchte Gottes Geist, der Geist der Liebe, der Wahrheit und der Freiheit? Wie sollst du hier leben und deinen Auftrag erfüllen, damit Leben und auch Gesellschaft sich im Gesunden entwickelt? Und wir brauchen auch gerade hier in Deutschland Zukunftsfähigkeit. Und das braucht Menschen, die mutig sind und radikal genug, ihr Verhalten gemäß der Liebe, der Wahrheit und der Freiheit noch einmal inspirieren zu lassen, Zu welchem Lebensstil hat Gott dich gerufen? Wollen wir vielleicht eine Minute nehmen und noch ganz kurz diese Frage bewegen? Christus, wir danken dir, du bist der Gott, der auch heute noch zu Menschen redet. Und so öffnen wir auch unser Inneres, zu entdecken, zu welchem Lebensstil hast du uns gerufen, zu welcher Art von Leben und wo sollen wir hier in dieser Gesellschaft auch deine Absicht, nämlich Liebe, Wahrheit und Freiheit, weitergeben durch unser Leben und durch das, was wir sagen. Amen.